HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Wir waren lange Jahre hochprofitabel. Wir konnten genug Gewinn abschöpfen, Boni ausschütten und am Ende, ehrlich gesagt, auch recht bequem leben. Doch diese, ich würde mal fast sagen, paradiesischen Zustände sind vorbei. Ich würde sogar sagen, sie sind ein für alle Mal vorbei.
Mach dir keine Sorgen, lass die Sonne rein und genieß den Tag, es könnte der letzte sein.
Der Markt reagiert geschockt, mit Sicherheit auch der Vorstand der Deutschen Bank, denn vor wenigen Tagen war noch von einer Einigung mit dem US-Justizministerium bei 2,5 Milliarden Euro die Rede. Jetzt reden wir von 14 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich eine völlig andere Summe. Und die Deutsche Bank gerät langsam, aber sicher wirklich an den Rand der Belastbarkeit.
Am Ende kommt immer der Schluss. Bis dahin tobt das Leben. Am Ende heißt doch, du musst.
Ich kann Ihnen nur versichern, dass John Crine zu keinem Zeitpunkt die Bundeskanzlerin um Hilfe gebeten hat. Wir sind komfortabel mit Liquidität ausgestattet. Es gibt also überhaupt keinen Grund für derartige Spekulationen. Wir machen jetzt unsere Hausaufgaben. Wir bauen die Bank um, wir restrukturieren sie. Und andererseits bekommen die Rechtsrisiken hoffentlich bald dann auch aus dem Weg.
Am Ende kommt immer der Schluss, bis dahin tobt das Leben.
Wir machen das, was man von guten Kaufleuten erwarten sollte. Wir sind sparsam und diszipliniert.
Bis dahin hab ich Spaß, am Ende beißt mir ins Gras, das war's.
Der Umbruch, der im Moment stattfindet, ist brutal, schnell und radikal.
Einer dieser schönen Sätze, ein anderer: Ich würde mich schämen, wenn wir in der Krise Staatsgeld annehmen würden. Diesen Satz sagte der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Ein Satz, der immer noch nachklingt, gerade jetzt, wo es der Bank offenbar schlecht geht. Die US-Justiz fordert für faule Hypothekendeals vor der Finanzkrise 14 Milliarden Dollar Strafe. Ob die Deutsche Bank dieses Geld aus eigener Kraft auftreiben kann, ist fraglich. Nach einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit bereitet die Bundesregierung bereits einen Rettungsplan für den Fall einer Schieflage der Deutschen Bank vor. Das Bundesfinanzministerium dementiert, Deutsche Bankchef Crine ebenfalls. Staatshilfen im Wahljahr wären natürlich für die Kanzlerin auch der Super-GAU und ein Offenbarungseid für alle Versuche seit der Finanzkrise, das globale Finanzsystem sicherer zu machen. Was aber, wenn sich die Gerüchte bestätigen? Stellt sich dann nicht auch die Frage, wer braucht eigentlich noch die Deutsche Bank? Wer würde dann eigentlich zur Kasse gebeten? Runter kommen sie immer. Neues von der Deutschen Bank, so haben wir heute getitelt. Und als erstes Mal unser Ohr an die Kabinettstüren gehalten, weil wir erfahren wollten, liegt der Rettungsplan für die Deutsche Bank schon in der Schublade von Schäuble und Co.? Daniel Bauer hat sich umgehört.
Too big to fail, zu groß zum Scheitern. Genau das sollte es bei Banken nach der Finanzkrise ja eigentlich nicht mehr geben. Aber wenn dann die Deutsche Bank bedrohlich wankt, dann spürt man das natürlich auch im Berliner Regierungsviertel. Zwar müssen Banken inzwischen ja Abwicklungspläne parat haben, um Rettung mit Steuergeldern zu vermeiden, aber jetzt schreibt die Zeit, dass über genau solche Staatshilfen in Berlin offenbar doch nachgedacht wird. Die linke Fraktionschefin Sarah Wagenknecht sieht jedenfalls schon mal ihre düstersten Ahnungen bestätigt.
Zunächst mal muss ich sagen, dass sich damit mein Verdacht bestätigt, dass man die Deutsche Bank nicht zergliedern oder auch abwickeln würde, sondern dass man, so wie man es früher auch gemacht hat, im Extremfall die Lasten den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufbürden wird. Und ich finde das ungeheuerlich.
Weil es bei der Deutschen Bank ja auch reichlich Großanleger gibt. Und die, so Wagenknecht, wären mit dem Zahlen eigentlich mal als Erste an der Reihe, wenn es denn hart auf hart kommt.
Was meines Erachtens Verantwortung des Staates ist, zu schützen, das sind diejenigen, die ein Girokonto bei der Deutschen Bank haben oder ein Sparbuch haben, also Kleinsparer, Unternehmen, die ihren Zahlungsverkehr über Konten bei der Deutschen Bank abwickeln. Da darf tatsächlich nicht zugelassen werden, dass die am Ende Geld verlieren.
Aber darum geht es bei den Rettungsplänen nicht. Zumindest die Zeitautoren wollen wissen, dass in Berlin über eine Staatsbeteiligung nachgedacht wird oder zumindest über staatliche Garantien beim Verkauf von Unternehmensanteilen. Der Steuerzahler wäre so oder so mit im Boot. Aber genau das wird nicht passieren, heißt es aus dem Finanzministerium. Das Dementi von Wolfgang Schäubles Sprecher ist deutlich.
Ich habe diese Presseberichterstattung heute Morgen auch gelesen. Sie ist nicht zutreffend. Diese Berichterstattung ist falsch. Die Bundesregierung bereitet keine Rettungspläne für die Deutsche Bank vor. Und es gibt auch keinen Anlass für derartige Spekulationen.
Klare Ansage also aus Berlin. Wobei natürlich die Frage bleibt, ob man nicht in jedem Fall dementieren würde, um die Stimmung gegen die Deutsche Bank nicht weiter anzuheizen. Die Spekulationen werden jedenfalls weitergehen.
In den vergangenen 10 bzw. 12 Jahren haben sich Mitarbeiter der Deutschen Bank an diversen kriminellen Machenschaften, heißt es, beteiligt. Der Libor, der Referenzzinssatz, wurde manipuliert. Es gab Umsatzsteuerkarusselle im Handel mit CO2-Verschmutzungszertifikaten. Es wurde an Gold- und Devisenmärkten geschummelt. Es wurden, wie der Focus in seiner Ausgabe vom 30.07. dieses Jahres detailliert beschreibt, Aktionäre und Anwälte bespitzelt. Für all das hat das Geld Institut bereits zahlen müssen, 12,7 Milliarden Euro. Nun gibt es neue Forderungen, wie wir gehört haben, aus den USA, und die zu stemmen, dürfte schwierig werden. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der TAZ, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Dass es der Deutschen Bank schlecht geht, dürfte niemandem, der sich ernsthaft mit ihr befasst hat, entgangen sein. Aber was ist dran an den Gerüchten, die Bundesregierung habe einen Notfallplan erstellt, wenn wir mal davon ausgehen, dass in der Regel immer irgendetwas an Gerüchten dran ist, auch wenn es Dementis gibt?
Ja, also man muss natürlich sagen, noch ist die Deutsche Bank nicht pleite. Aber auf der anderen Seite ist auch wahr, dass die Lage des Instituts dramatisch ist. Was man schon daran sehen kann, dass der gesamte Wert der Deutschen Bank an der Börse, wenn man alle Aktien zusammenzählt, nur noch unter 15 Milliarden Euro liegt. Und das ist ja schon fast nichts. Und eine einzelne Aktie ist auch nur noch weniger als 11 Euro wert. Das heißt, die Börsianer sehen eben, dass von dem großen Institut Deutsche Bank ganz wenig noch übrig ist. Und natürlich werden auch die Mitarbeiter im Finanzministerium schon längst entdeckt haben, dass die Deutsche Bank im Sinkflug ist. Und es wäre ja Wahnsinn, wenn sich die Regierung nicht darauf vorbereiten würde, was im Eventualfall passiert, wenn das größte deutsche Bankhaus, das weltweit vernetzt ist, in die Pleite schlittert.
Die Deutsche Bank ist ganz offenbar in Liquiditätsprobleme geraten. Sie haben das gerade noch mal ausgeführt. Das US-Justizministerium fordert 14 Milliarden Dollar. Wird es bei der Summe bleiben oder besteht die Möglichkeit, dass diese Forderungen sehr viel geringer ausfallen?
Naja, alle rechnen damit, dass die Forderung geringer ausfällt, aber man muss noch mal eins festhalten. Das kam ja auch schon in Ihrer Sendung vor. Die Deutsche Bank hat zwar bisher keine deutschen Staatshilfen bekommen, aber sie hat damals in der Finanzkrise 2008 12 Milliarden Dollar von den USA indirekt bekommen, dadurch, dass die USA den riesigen Versicherungskonzern AIG gerettet haben mit 170 Milliarden, und die Deutsche Bank hatte ihre Schrottpapiere dann eben genau bei diesem Konzern versichert und hat auf diesem Weg indirekt 12 Milliarden bekommen. Es wäre also eigentlich durchaus fair, wenn die USA jetzt 14 Milliarden wieder zurückfordern würden. Allerdings ist damit nicht wirklich zu rechnen, weil die USA ja auch wissen, dass die Deutsche Bank 14 Milliarden eigentlich gar nicht hat. Und natürlich will die USA am Ende nicht schuld sein, dass sie eine neue weltweite Finanzkrise auslöst, weil sie einen der wichtigsten Player weltweit, die Deutsche Bank, dann irgendwie in den Konkurs stürzt. Also wird es wahrscheinlich so laufen, dass die USA dann doch diese Summe deutlich reduzieren. Und jetzt gibt es natürlich die unterschiedlichsten Spekulationen, was am Ende rauskommt. Das geht irgendwie so von 2,6 Milliarden bis, sagen wir mal, 5 Milliarden. Aber was ja alarmierend ist, ist, dass selbst 2,6 Milliarden, was durchaus realistisch ist, von den Börsianern schon als schwierig eingestuft wird, sodass die dann eben anfangen, panisch zu werden.
Also das sind keine Peanuts, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt, den Sie gerade haben anklingen lassen, zu sprechen kommen. Josef Ackermanns Satz, den er eben auf dem Höhepunkt der Finanzkrise sagte, er würde sich schämen, wenn die Deutsche Bank in der Krise Staatsgeld annehmen würde. Der klingt in diesen Tagen natürlich nicht nur nach, weil mit diesem Satz auch eine Hybris und eine Arroganz zum Ausdruck gebracht wird, aber er scheint auch völlig unwahr zu sein, dieser Satz.
Ja, wie gesagt, die USA haben ja damals 12 Milliarden an die Deutsche Bank überwiesen. Insofern hat sie Staatsgeld bekommen, aber nur von den USA, noch nicht von Deutschland. Mhm. Das könnte sich ja jetzt eventuell ändern.
Das allein ist nicht alles. 7.800 Rechtsstreitigkeiten sind noch anhängig. Das sind alles Zahlen und Dimensionen, die man kaum fassen kann. Die Deutsche Bank hat sich im Investment Banking offenbar komplett verzockt. Leiht da überhaupt noch jemand Geld?
Ja, das ist ja genau das Problem. Also deswegen sind die Börsianer ja so aufgeschreckt. Wenn jetzt noch weitere Strafzahlungen fällig werden, also im Augenblick ist es so, dass die Deutsche Bank 5,5 Milliarden Euro an Rückstellungen hat für Rechtsstreitigkeiten. Aber was passiert, wenn dieses Geld nicht reicht? Nicht? Und das haben Sie ja schon aufgezählt, das ist wahnsinnig unübersichtlich, was aus all diesen verschiedenen Rechtsstreitigkeiten noch an Forderungen entsteht. Dann müsste ja die Deutsche Bank ihr Kapital erhöhen. Und dann ist in der Tat die Frage, wer würde der Deutschen Bank frisches Kapital geben, wenn ja sowieso schon klar ist, dass eigentlich das Kapital, das man ihr gibt, permanent verbrannt wird. Denn seit 2008 hat die Deutsche Bank ja schon verschiedentlich Kapitalerhöhungen durchgeführt, insgesamt 21 Milliarden Euro eingesammelt und das Geld ist bereits jetzt wieder verbrannt. So, und dann denkt sich natürlich wahrscheinlich jeder Börsianer, also dieses Risiko gehe ich lieber nicht ein.
Die Aktie der Deutschen Bank, Sie haben es angesprochen, ist in den Keller gerast und liegt nur noch bei etwa 11 Euro. Unter 11 Euro muss man sagen, sie war zuvor ein zigfaches wert. Noch spielt sich also dieses Drama an der Börse ab. Aber wäre es nicht durchaus sinnvoll, trotz aller Dementis, die wir gehört haben, schon jetzt mal ganz beherzt einzugreifen? Denn die Bank ist eng verflochten mit dem globalen Finanzsystem, sodass die Gefahr offenbar enorm ist, dass sie der Katalysator für die nächste Finanzkrise sein könnte.
Also da würde ich jetzt mal sagen, im Augenblick ist es, glaube ich, richtig, dass die deutsche Regierung erstmal abwartet. Mhm. Nicht? Wie sich das weiterentwickelt und dass man jetzt erstmal mit das Erste, was man wirklich braucht, bevor man überhaupt weiter nachdenkt, ist eine Einigung mit den USA, wie viel die Deutsche Bank erst zahlen soll. Und dann muss man als Nächstes gucken, ob die Deutsche Bank nicht in der Lage ist, dieses Geld dann doch noch aufzutreiben. Denn eine Möglichkeit, die ja immer besteht, ist, dass die Deutsche Bank einfach Vermögensteile, die sie noch hat, verkauft und auf diese Weise Geld auftreibt, also einfach sich verkleinert. Also ich glaube, dass jetzt im Augenblick es noch zu früh ist, über Staatshilfen nachzudenken, aber es ist richtig, dass das Finanzministerium durchaus überlegt, ob die Deutsche Bank nicht auch Richtung Pleite schlittern könnte.
Aber es gibt ja im Moment eine Niedrigzinsphase, wie wir wissen, die müsste doch eigentlich auch der Deutschen Bank billiges Geld bescheren, oder ist das eine Milchmädchenrechnung, die ich da aufmache?
Ist zwar wahr, dass die Deutsche Bank sich jetzt billig verschulden kann, aber das Problem ist natürlich, wenn man eine Niedrigzinsphase hat, was nichts anderes bedeutet, als dass man beispielsweise als Bank für einen 10-jährigen Kredit nur noch 1,6% Zinsen kriegt, dass das nicht reicht als Gewinnmarge. Mhm. Also diese Zinsen, die man dafür die Darlehen noch erhalten kann, die reichen gerade, um die Kosten der Bank zu decken. Also mit dem klassischen Kreditgeschäft kann man als Bank im Augenblick überhaupt keinen Gewinn machen, was ja dazu führt, dass die Deutsche Bank jetzt auch sozusagen in der Falle sitzt. Denn auf der einen Seite ist das Investmentbanking, dieses Spekulationsgeschäft, ein wirkliches Problem. Aber man kann jetzt auch das Kreditgeschäft nicht wirklich sinnvoll ausbauen, weil man dafür ja keine Zinsen bekommt.
Mhm, verstehe. Das dürfte auch dumm sein und sich dumm auswirken für die Boni der Manager, aber dazu kommen wir später noch. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der taz, ganz herzlichen Dank. Noch ein Hinweis auf Ihr neues Buch, das den Titel trägt: Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Schöner Titel. Die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können. Erschienen ist das Buch im Westend Verlag. Die Deutsche Bank, die war ein Mythos, eine Macht am Main, ein Gigant in der Finanzbranche. Mythen gibt es derer viele und vor allem solche, die schon längst zerbröckelt sind. Rainer Dachselt.
Hermann der Cherusker, Schlacht im Teutoburger Wald, das Römermärchen, alles fake. Hermann war eine militärische Lusche, seine Cherusker eine versoffene, dickbäuchige Dorfbande, nicht in der Lage, einer Herde Schafe mit ihrer Kampfkraft zu imponieren, geschweige denn einer römischen Legion. Aber finanziell gut beieinander. Der Verkauf von zweifelhaften Metprodukten an Germanen und Römer spülte Gold und Schmuck in Mengen in die Kasse. Und am meisten natürlich in die von Hermann selber. Und damit das so blieb, kam er halt auf die Idee, seine Führungsposition mit einer unsterblichen Waffentat zu zementieren. Für den gewieften Netzwerker und Philzokraten keine große Sache. Ein Reiten der Boote zu den Römern mit genügend Bargeld im Gepäck, ein kleiner Spaziergang mit seinem Spezivarus und schon lief die Sache. Am nächsten Wochenende versammelte sich eine römische Legion in nagelneuen Uniformen und furchterregenden Waffen im Wald und ließ sich geräuschvoll von einer Feierabendtruppe Cheruskern in die Flucht kloppen. Am Ende lagen die Uniformen und Waffen in der Gegend herum. Hermann ließ sich als Sieger über die Invasoren feiern, regierte für den Rest des Lebens ungestört seine mittelständische Destille und wurde, weil Historiker halt nicht gerne genau recherchieren, ein deutscher Nationalheld.
Und von der militärischen Lusche wieder zur Deutschen Bank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wie konnte das passieren? Wie konnte das stolze Geldinstitut, das einst Rückgrat der Deutschland AG war, zur gefährlichsten Bank der Welt werden? So hat sie der Internationale Währungsfonds bezeichnet und in einer Untersuchung, die im Sommer veröffentlicht wurde, geschrieben, sie ist eine bedeutende Quelle systemischen Risikos im globalen Finanzsystem, so wörtlich. Wo liegen die Fehler und wann wurden sie gemacht? Ursula Meyer hat recherchiert.
Erfolgreich war die Deutsche Bank einst ein Geldhaus von internationalem Rang. Doch das hat die Führungskräfte hochmütig werden lassen, sagt Dirk Schierek, Bankenprofessor der TU Darmstadt. Gerade während der Ära Ackermann und danach hätten die Topbanker eine Reihe von Fehlentscheidungen getroffen, kritisiert Schierek zum Beispiel, was die IT angeht. Die ist heute veraltet und wirft die Bank in Sachen Digitalisierung zurück.
Die hätte man wesentlich früher erneuern müssen und dass das unterblieben ist, ist ein Fehler, der in der Vergangenheit vor allem vom Top-Management verursacht wurde.
Warum, liegt für Dirk Schierek auf der Hand. Die Führungskräfte waren zu beschäftigt mit Rechtsstreitigkeiten, zum Teil standen sie selbst vor Gericht. In rund 7.800 Verfahren ist die Bank derzeit verwickelt. Über 10 Milliarden Euro hat sie das bislang an Strafen gekostet, schätzt Tobias Berg, Professor für Finanzen der Frankfurt School of Finance and Management.
Bei Rechtsstreitigkeiten ist es natürlich immer so, man weiß nie, was da gegebenenfalls noch im Keller schlummert. Große bekannte Fälle, die sozusagen in den vergangenen Jahren verhandelt wurden, sind jetzt aber abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss.
Vor allem auch die beiden größten Rechtsstreitigkeiten der Bank rund um windige Hypothekengeschäfte in den USA und um mögliche Geldwäsche in Russland will Deutsche Bankchef John Crine bis Ende des Jahres abgeschlossen haben. Neben den Rechtsproblemen leidet die Bank unter den niedrigen Zinsen und unter den immer schärferen Anforderungen der Bankenaufseher. Sie muss für ihr Geschäft immer mehr Eigenkapital zur Seite legen, dadurch ist sie weniger profitabel. Das schürt Gerüchte rund um mögliche Fusionen, etwa dass die Deutsche Bank mit der Commerzbank zusammengehen könnte. Was der Frankfurter Finanzprofessor Tobias Berg für unwahrscheinlich hält.
Sicherlich so, dass sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank beide zurzeit im Strukturwandel drinne sind. Beide sind zurzeit nicht sehr profitabel. Es ist also sicherlich kein Selbstläufer, dass eine kombinierte Deutsche Bank plus Commerzbank deutlich profitabler wäre oder deutlich besser aufgestellt wäre.
Nur im Alleingang, wo soll es da genau hingehen? Die Deutsche Bank wollte die Postbank mit ihren Millionen Privatkunden lange verkaufen. Jetzt hat sie den Verkauf aufgeschoben. Das Investmentbanking, hochprofitabel, aber zum Teil hochriskant, steuerte einmal über die Hälfte des Umsatzes bei. Heute ist es ein Drittel. Dirk Schierek von der TU Darmstadt sagt,
die Strategie der Deutschen Bank ist es, sich stärker auszurichten auf risikoärmeres Geschäft. Die Strategie ist es, sich aus vielen Bereichen zurückzuziehen, die nicht mehr so profitabel erscheinen, die Bank also insgesamt schlanker zu machen.
Doch immer neue Sparrunden allein werden die Deutsche Bank nicht retten und sie zukunftsfähig machen. Der Aktienkurs ist seit Jahren auf Talfahrt. Es ist ein klares Misstrauensvotum der Anleger. Ihr Vertrauen und das der Kunden dürfte Deutsche Bankchef John Crine nur dann wieder gewinnen können, wenn er eine klare Zukunftsvision liefert. Bisher ist sie nicht in Sicht.
Düstere Zeiten. Ziemlich genau vor 20 Jahren ist die Deutsche Bank ins globale Investmentbanking eingestiegen. In London und an der Wall Street lockten die enormen Gewinne. Die wurden auch eingefahren. 2007 zählte die Deutsche Bank zu den drei stärksten Investmentbanken der Welt. Dann kam die Finanzkrise und das Investmentbanking wurde teuer. Der riskante Einsatz der Bilanz offenbar unerschwinglich. Dieter Hein, Analyst beim Analysehaus Fairsearch und seit Jahren Kritiker und vor allem Beobachter der Deutschen Bank. Das Geschäftsmodell des Investmentbankings stimmt offenbar schon lange nicht mehr. Jetzt erst spart die Deutsche Bank. Warum hat sie damit nicht schon viel früher angefangen?
Die Deutsche Bank, Sie haben es angesprochen, hat ein Strukturproblem, nämlich die falsche Strategie. Viele Häuser haben das nach der Finanzmarktkrise 2008 erkannt und seit 2012 das Investmentbanking abgebaut, die Deutsche Bank nicht, obwohl die Risiken und besonders die höheren Eigenkapitalanforderungen ziemlich schnell deutlich gemacht haben, dass das Investmentbanking weniger, das heißt dramatisch unprofitabler wird, wenn es denn je profitabel war. Denn wir haben ja gelernt aus der Finanzmarktkrise, dass die flotten Investmentbanker ihre Gewinne gemacht haben, indem sie Kunden und Märkte manipuliert haben. Mhm. Und die Deutsche Bank hat 20 Milliarden stille Reserven durch Beteiligung an der Allianz oder Daimler gehabt und die sind über die Jahre verschwunden und wohl in den Bonustaschen der Investmentbanker gewandert, die sie gar nicht verdient hatten.
Welche Rolle spielen denn beim Niedergang der Bank die Ackermänner wie Josef Ackermann selbst, Anshu Jain und Jürgen Fitschen? Die wollten einen Kulturwandel und haben ihn auch beschworen und sind dann verschwunden.
Also Ackermann ist kein reiner Investmentbanker gewesen, aber die Investmentbanker bei der Deutschen Bank haben ihn wohl als ihr Sprachrohr zumindest akzeptiert. Die Investmentbanker, die angelsächsischen Investmentbanker haben so vor 15 Jahren die Macht bei der Deutschen Bank übernommen. Das kann man in vielen Kleinigkeiten auch über die Jahre ziemlich gut nachweisen, wenn es einen denn interessiert. Und Herr Ackermann hat gesehen, dass die Strategie wohl problematisch ist und wollte Herrn Weber, den damaligen Bundesbankpräsidenten, als seinen Nachfolger, das haben die Investmentbanker verhindert. Herr Jain ist der verantwortliche Mann. Er war von 2001 bis 2012 fürs Investmentbanking verantwortlich und man hätte ihn eigentlich damals rausschmeißen müssen. Denn entweder hat er von den Machenschaften, von den kriminellen Aktivitäten seiner Leute gewusst, dann wäre er nicht mehr tragbar gewesen, oder er hat davon nicht gewusst, dann hat er seinen Laden schlicht nicht im Griff gehabt und hätte auch gehen müssen.
Ein früherer Mitarbeiter der Bank wird im Fokus damit zitiert, dass die Gewinne, um da nochmal einzuhaken, aus den Verkäufen nur zu 60% der Bank zugute kamen. 40% haben die Investmentbanker, die den Aktienhandel an sich gezogen hatten, als Boni kassiert. Und das ist, mal ganz nebenbei bemerkt, dann auch schwere Untreue, Fragezeichen. Müsste das nicht angeklagt werden?
Also ich glaube, die Relation ist noch viel größer, denn das Investmentbankgeschäft hat eigentlich in den vergangenen Jahren keine Gewinne abgeworfen. Man hat Riesenverluste der Bank aufgebürdet und im zweistelligen Milliardenbereich Erfolgsboni kassiert. Diese Gehaltsforderung und Erfüllung wurde aber genehmigt auch vom Aufsichtsrat. Und da ist eher die Frage, ob der Aufsichtsrat und auch der verantwortliche Vorstand eben die Kontrollfunktion wirklich wahrgenommen hat. Und Ihre Frage ist völlig berechtigt. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass noch niemand die Vorstände und auch den Aufsichtsrat auf Regress verklagt hat.
Aber wo waren die Aufsichtsräte, die Anteilseigner und die Regulatoren? Die dramatische Situation, in der das Institut steckt, ist doch auch ein Problem mangelnder Kontrolle.
Absolut. Also auf der einen Seite hat man die, wenn man so sagen will, gierigen Investmentbanker, die die Bank, ich sag's mal in meinen Worten, ausnehmen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind die, die sich ausnehmen lassen und auch die das genehmigen. Und es ist ja interessant, in dem Vergütungsausschuss der Bank im Aufsichtsrat sind zwei Aktionärsvertreter mit Herrn Kagermann und Herrn Achleitner und zwei Gewerkschaftsvertreter mit dem Betriebsratsvorsitzenden der Deutschen Bank und dem Verdi-Vorsitzenden Pirske. Und die haben diese exorbitanten Erfolgsboni in Milliardenhöhe durchgewunken, obwohl sie damit natürlich der Bank infolge des fehlenden Eigenkapitals stark geschadet haben und man eben sagen muss, für was zahlt man einen Erfolgsbonus, wenn die Bank Milliardenverluste schreibt.
Aber warum gelingt es der Bank offenbar seit Jahren nicht, ihre Ziele zu erreichen, nämlich einfach Kosten zu senken, Gewinne zu machen, Rechtsstreitigkeiten auszuräumen und, wie Sie sagen, diese kriminellen Machenschaften bestenfalls gar nicht erst zu beginnen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und da kann man sich nur wundern. Die einfache Antwort ist, dass die Bank einfach das falsche Management und die falschen Aufsichtsgremien hat, beziehungsweise falsch besetzt hat, die weder die Chancen und Risiken der Bank noch die Chancen und Risiken des Bankensektors richtig einschätzen können. Sonst wäre es nicht möglich, dass man mit einer Restrukturierung und den Zielen so krachend daneben liegt. Das scheint mir persönlich nicht nur mit Naivität und Unerfahrenheit oder auch Dummheit erklärbar.
Und für wie groß halten Sie, Herr Hein, das Risiko einer Verstaatlichung?
Das wird täglich größer, würde ich sagen. Wenn die Bank tatsächlich in Gefahr ist, bankrott zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, wäre der Staat, das heißt die Bundesregierung, aus meiner Sicht gezwungen, die Deutsche Bank aufzufangen, so wie man es bei der Commerzbank gemacht hat. Man muss sich einfach mal die Größenrelation vor Augen führen, dann wird das sehr, sehr klar, dass man gar keine andere Chance hat. Die Deutsche Bank hatte eine Bilanzsumme Ende Juni von 1,8 Billionen Euro. Die Staatsverschuldung von Deutschland, also Kommunen, Länder und Bund, sind ungefähr bei 2 Billionen. Also ein ähnliches Verhältnis. Und das heißt, die Deutsche Bank hat fast so viel Schulden wie Deutschland. Das heißt, wenn die Deutsche Bank ihre Schulden nicht mehr bedienen kann, muss die Regierung hier die Einlagen der Sparer, Versicherung und auch die deutsche Wirtschaft retten. Und sie hat gar keine andere Möglichkeit als die Deutsche Bank, wenn es soweit kommen sollte, zu retten.
Dieter Hein, Analyst beim Analysehaus Fairsearch und seit Jahren Kritiker und Beobachter der Deutschen Bank. So steigen auch andere deutsche Giganten und Helden in die Mythenwelt hinunter. Auf der Suche nach ihnen ist Rainer Dachselt auf Johannes Gutenberg gestoßen. Das wird Sie vielleicht wundern, aber der, das wird er Ihnen gleich beweisen, ein ausgekochter Betrüger war.
Johannes Gutenberg, Erfinder des Buchdrucks, Wohltäter der Menschheit, vergesst es. Der Mann hat die Kundschaft nach Strich und Faden hinters Licht geführt. Zuerst leierte der verkrachte Bürgersohn mit fantastischen Versprechen aus Mainzer Kaufleuten große Summen raus. Davon richtete er sich eine Werkstatt ein, in der Gutenberg und seine Gesellen weg, wascht und woi in Strömen fließen ließen. Irgendwann wollten die Geldgeber natürlich wissen, was es denn nun mit diesen beweglichen Lettern auf sich hatte. Naja, dann rührte Gutenberg schnell einen hochgiftigen Metallcocktail an und hämmerte einen Prototyp zusammen. Optimale Kontrastwerte und fantastische Druckgeschwindigkeiten, verkündete Lautsprecher Gutenberg. Und, oh Wunder, bei den folgenden Tests erreichte die Druckmaschine sie sogar. Was daran lag, dass einer von seinen Kumpels sich drinnen versteckt hatte. Der hüpfte natürlich danach wieder raus und die sagenhafte Maschine brauchte zum Drucken nur unwesentlich mehr Zeit als ein sehbehinderter Mönch mit Gicht zum Abschreiben des gleichen Textes. Aber wie es so ist, die angebliche Jahrtausenderfindung war mit Macht in den Markt gedrückt und wurde dann von Leuten, die heute keine Sau mehr kennt, zur Serienreife gebracht. Aber weil sowas keinen interessiert, steht im Lexikon der großartige Gutenberg.
Wie gut, dass wir den Kollegen haben, der uns an dieser Stelle die Augen geöffnet hat. HR2, der Tag. Gerade weht der Deutschen Bank der eiskalte Wind des amerikanischen Rechtssystems ins Gesicht. Eine Strafe von umgerechnet 12,5 Milliarden Euro verlangt das amerikanische Justizministerium von der Deutschen Bank für ihre zwielichtigen Hypothekengeschäfte, die sie zwischen 2005 und 2007 in den Vereinigten Staaten getätigt haben soll. Und hinter dieser Forderung steht eine Frau, die Europa nicht zum ersten Mal das Fürchten lehrt. Sie heißt Loretta Lynch, ist amerikanische Justizministerin und hat den Korruptionsskandal der FIFA aufgeklärt, die Abgasmanipulation bei Volkswagen verfolgt und nun ist nun mal die Deutsche Bank dran. Hierzulande ist das Thema in allen Medien präsent. Wie ist es eigentlich in den USA? Andreas Heuchler berichtet.
Die Deutsche Bank kann nur von der Regierung gerettet werden. Ist die Deutsche Bank Lehman Brothers 2? Kommt der nächste große Finanzcrash? Auf die Anleger der Bank warten Schmerzen und mehr als das. Einige Schlagzeilen zur Deutschen Bank, die aus Sicht zahlreicher US-Medien und Finanzexperten am Tiefpunkt angelangt ist. In unzähligen Finanzblogs geht die Warnung um, die Deutsche Bank ist über ihr gigantisches Derivategeschäft mit der gesamten Finanzwelt verbandelt. Wenn sie niest, erkrankt die ganze Welt an einer Lungenentzündung.
So when Deutsche Bank sneezes, the whole world will catch pneumonia.
Der Verkauf einer britischen Versicherung, aus Sicht der New York Times ein Strohfeuer, das dem niederschmetternden Aktienkurs kurz hilft, aber keineswegs die Frage beantwortet, wie die Bank 14 Milliarden Dollar rund 12,5 Milliarden Euro aufbringen soll, die das US-Justizministerium Mitte September forderte. Bei den Vergleichsverhandlungen geht es um Wertpapiere, die in den Jahren 2005 bis 2007 durch Hypotheken gedeckt waren. Die USA werfen der Bank vor, mit diesen Geschäften am Zusammenbruch des Immobilienmarktes 2008 und der anschließenden Wirtschaftskrise beteiligt gewesen zu sein. Die Deutsche Bank beabsichtige nicht, einen zivilrechtlichen Vergleich in dieser Höhe zu schließen, schrieb die Bank in einer Mitteilung Mitte September, die hohe Summe sei doch ein Angebot. Nicht klug, die Verhandlungen öffentlich zu diskutieren, meinte James Cramer, ehemaliger Hedgefondsmanager und Moderator der CNBC-Sendung Mad Money.
Das macht man einfach nicht. Man unterstellt dem Justizministerium nicht einfach, es handle sich nur um ein erstes Angebot. Man schachert nicht öffentlich mit dem Ministerium und holt sich Rat von Geschäftsleuten und Anwälten ein, die es mit dem Ministerium zu tun haben.
Nicht nur Formfehler werden der Bank in Frankfurt vorgeworfen. Beobachter haben auch starke Zweifel daran, dass es gelingen kann, die Summe sehr weit nach unten zu verhandeln, so weit, dass sie bezahlbar wird. Zwar eröffnet das US-Justizministerium zivilrechtliche Vergleichsverhandlungen oft mit sehr hohen Forderungen, die Zahlen werden regelmäßig nach unten korrigiert, aber wie weit? US-Banken wurden wegen riskanter Geschäfte, die zur Finanzkrise 2008 führten, bereits zur Kasse gebeten, die Bank of America mit 16,6 Milliarden Dollar, Goldman Sachs mit über 5 Milliarden. Zusammenbruch der Deutschen Bank prophezeit ein Finanzblock.
Bank collapse.
Die Aktie auf Allzeittief, nachdem Merkel Rettungsaktion ablehnt.
Deutsche Bank stock plunging to an all-time low following Merkel's rejection of a bailout. Wow.
Natürlich habe die Bundesregierung einen Rettungsplan in der Schublade, so dagegen der Sender CNBC, trotz anderslautender offizieller Statements, trotz der beharrlichen Auskunft aus der Deutschen Bank, das Finanzinstitut werde aus eigener Kraft wieder auf die Beine kommen. Kanzlerin Merkel seien die Hände durch EU-Recht gebunden. Außerdem könne sie eine direkte Zuwendung ein Jahr vor der Bundestagswahl gegenüber den Wählern schlecht rechtfertigen. Ist die Bank in ihrer Existenz bedroht und steht fest, dass sie bei ihrem Untergang die Wirtschaft insgesamt beeinträchtigen würde, dann wird europäische Hilfe möglich. Too big to fail. Mehr als 8 Jahre nach dem Untergang von Lehman Brothers hat das Wort in den USA wieder Konjunktur. Undurchsichtige Geschäfte mit Derivaten, historisch niedrige Zinsen, die Bankgeschäfte grundsätzlich erschweren, plus die Strafzahlungen an das US-Justizministerium. Die Ausgangslage für die Deutsche Bank ist aus US-Sicht dramatisch.
Das System könnte also erneut ins Wanken geraten. Der Deutschen Bank geht es schlecht, aber noch ist die Bank nicht pleite, haben wir vorhin auch von der Kollegin Herrmann von der Taz gehört. Aber viele sagen und schreiben bereits, das Endspiel habe begonnen und dass sowohl der neue Chef John Crine im Februar an alle seine Mitarbeiter schrieb, sie können ihren Kunden mitteilen, dass die Deutsche Bank angesichts ihrer Kapitalstärke und ihrer Risikoposition absolut grundsolide ist. Stefan Wolf, HR Börsen- und Finanzexperte, jetzt nochmal schnell durch den Stau zu mir ins Studio gerast. Schön, dass Sie da sind. Versuchen wir mal, verschiedene Optionen durchzuspielen, die die Deutsche Bank im Moment hätte. Rechtlich naheliegend wäre natürlich die Beteiligung der Gläubiger. Die sehen zumindest seit Jahresbeginn die EU-Regeln so vor. Eine gute Idee?
Nun, das ist der naheliegende Schritt, den man machen könnte, denn letztendlich gehört den Eignern, die Bank, den Aktionären gehört die Bank. Und wenn die Bank in Schwierigkeiten ist, dann muss man natürlich für diese Schwierigkeiten mit gerade stehen. Das heißt ja in guten wie in schlechten Zeiten. Das gilt für Eheleute genauso wie für Aktionäre. Wenn das Gewinne sprudelt, dann wird man an den Gewinnen beteiligt in Form von einer Dividende. Und wenn es eben nicht so gut läuft, dann wird man doppelt abgestraft. Zum einen über die fallenden Kurse, dann über eine ausfallende Dividende. Und in letzter Konsequenz natürlich auch, dass man dann dafür haftet.
Da wären wahrscheinlich auch viele Mittelständler von betroffen, wenn es denn so käme.
Mittelständler, Kleinaktionäre, genau. Fonds, es würde eigentlich durch die Gesellschaft fast jeden treffen.
Also keine gute Idee. Eine Rettung durch den Steuerzahler ist nach EU-Regeln wiederum verboten. Allerdings zeigt uns gerade der italienische Regierungschef Renzi, wie so eine Art Zwischenfinanzierung eigentlich gehen kann, um Zeit zu gewinnen für eine Kapitalerhöhung, habe ich gelesen. Wäre das für die Deutsche Bank ein denkbares Modell?
Ja, das geht ja um die Schieflage der Monte dei Paschi di Siena, die ja übrigens mal der Deutschen Bank gehört hat, eine Zeit lang. Hat mit der Schieflage nicht unbedingt was zu tun. Diese Bank ist natürlich ungleich kleiner als die Deutsche Bank und den Steuerzahler da ins Boot zu holen, wäre natürlich ungleich schwieriger. Es würde bedeuten eigentlich de facto, dass die Staatsverschuldung massiv hochgehen müsste und es ist eben auch rechtlich schwierig, aber in letzter Konsequenz kann man so natürlich Institute retten und über Wasser halten. Das sieht man nicht nur in Italien, sondern vor allen Dingen auch in Griechenland, wo ja das Finanzsystem sehr viel stärker angegriffen ist als in Italien und weit davon entfernt hier in Deutschland. Mhm. Da ist es ja so, dass letztendlich die Banken sich Geld von der Europäischen Zentralbank leihen, von diesem Geld dann griechische Staatsanleihen kaufen, so den griechischen Staat über Wasser halten und die wiederum, die EZB-Gelder halten dann wiederum das Finanzsystem über Wasser. Da stützt man sich gegenseitig. Der Blinde stützt den Lahmen. Ein System, was sicherlich in der Bundesrepublik Deutschland nicht so wünschenswert wäre.
Es ist ein Verschiebebahnhof letztendlich auch. Absolut. Da wird Geld hin und her geschoben. Was wäre zum Beispiel mit einer Übernahme durch einen Konkurrenten? Also der Kursverfall der Deutschen Bank dürfte für einige durchaus interessant sein. Ich habe gelesen, irgendwie französische Banken sind da möglicherweise interessiert dran.
Die sind natürlich im Moment ungleich größer und stärker bewertet, auch US-amerikanische Häuser. Vor einiger Zeit hat ja die Deutsche Bank Bankers Trust gekauft in den USA und ist so ins Investmentgeschäft eingestiegen. Ist natürlich umgekehrt genauso denkbar, aber wird sicherlich auch an politischen Hürden scheitern. Denn letztendlich ist auch politisches Interesse da, eine starke, große Deutsche Bank zu haben, überhaupt eine große, starke Bank zu haben in diesem auch exportorientierten Wirtschaftssystem. Von daher halte ich eigentlich die Option, dass ein ausländisches Institut die Deutsche Bank übernehmen könnte, nicht gerade für sehr realistisch. Eher ist es so, dass man vielleicht das Modell verfolgt, wie man es damals bei der Dresdner Bank gemacht hat. Die wurde ja dann mit der Commerzbank verschmolzen, mit gemischtem Erfolg, muss man sagen, denn die Commerzbank heute ist kleiner, als sie es vor dieser Fusion war. Also das hat natürlich nicht gerade ans Ziel geführt, aber das wäre natürlich auch eine denkbare Konsequenz, dass man sagt, wir backen uns ein großes Bankhaus und das haben wir dann.
Aber die Commerzbank, das haben wir heute auch nochmal gehört, da wurde verkündet, dass die Bank 9600 Vollzeitstellen und die Dividende streichen wird. Es gibt noch keinen Beschluss, möglicherweise wird der morgen aber bereits schon mitgeteilt. Das heißt, da ist ja zum Teil verstaatlicht worden. Also wenn man diesem Beispiel folgte, dann müsste natürlich auch eine radikale Schrumpfkur stattfinden, wenn man so etwas vorhätte.
Es müsste eine radikale Schrumpfkur stattfinden. Es ist ja auch denkbar, dass man über das Universalbankenprinzip in Deutschland nochmal nachdenkt. Die Großbanken bieten ja alles aus einer Hand. Die haben das Privatkundengeschäft, die haben das Investmentgeschäft. In den USA hat man ein Trennbankensystem. Da sind die risikoreichen Investmentbanken feinsäuberlich von dem Privatkundengeschäft getrennt. Das minimiert natürlich die Risiken für die Privatkunden und wäre auch eine denkbare Option.
Mhm. Steht noch die Pleite im Raum. Wäre das eine gute Idee, die Deutsche Bank in eine klassische Insolvenz zu schicken?
Seit der Lehman-Pleite würde ich sagen, auf gar keinen Fall, weil dafür sind die Risiken einfach viel zu hoch. Die Deutsche Bank ist zwar aus den Top 5 der Investmentbanken gefallen jetzt inzwischen, aber sie ist ein unglaublich wichtiger Spieler. Nicht nur, dass natürlich viel Privatkundengeld da im Spiel wäre, das würde jeden Rettungsschirm erstmal sprengen natürlich. Auf der anderen Seite ist sie eben auch zum Beispiel beim Devisengeschäften, also beim Handel mit Währungen, unglaublich aktiv. Also würde sie fallen, würde das erstmal das Weltwährungssystem auch tief erschüttern. Das sind so Operationen am offenen Herzen, die man ohne Not ganz sicher nicht mehr unternimmt. Denn wir wissen, was passiert ist nach der Lehman-Pleite. Es ist eine Finanzkrise noch einmal richtig ausgebrochen, die ja letztendlich in der Schuldenkrise ausgeufert ist, mit der ja die EU, mit der ja die Euroländer heute noch zu tun haben.
Und wenn man zynisch wäre, was ich jetzt gerade mal bin, könnte man sagen, und alles geht seinen Weg und geht immer so weiter.
Und alles geht seinen Weg und es geht immer so weiter. Aber weiter wursteln ist natürlich, was unser Finanzsystem anbelangt, auch keine Option. Dafür sind die Verwerfungen, mit denen wir bislang konfrontiert sind, einfach zu schwer.
Mhm. Stefan Wolf, haben Sie erstmal vielen Dank. Wir bleiben noch bis zum Ende der Sendung gemeinsam hier sitzen und werden gleich noch in einer zweiten Runde darüber nachdenken, wozu brauchen wir eigentlich noch die Deutsche Bank? In der Reihe Deutsche Mythen, die bröckeln, folgt der Klassiker, der große deutsche Klassiker namens Goethe.
Johann Wolfgang von Goethe. Der große deutsche Klassiker, eher schon der größte deutsche Schwindel. Mit dem Selberschreiben hatte es der trinkfreudige Hesse nämlich überhaupt nicht. In Weimar war er Chef einer unterbezahlten Schreibertruppe unter Eckermann, die auf Ansage von oben mal eben schnell Literaturgeschichte machen mussten. Moje kommt die Frau von Stein, ich brauche Gedicht, aber hör dich! So ging das und dann hatten abends mindestens 4 Strophen vorzuliegen. Noch gefürchteter als diese Tagesbefehle waren die Epochenbefehle. Eggermann, in Berlin hat die Konkurrenz die Romantik eröffnet. Ich brauche Drama, womit mir die Blas vom Markt fege. Und dann wollte er in einer Woche Faust 2 sehen, ganz egal wie. In diesem Klima der Angst griffen seine Leute natürlich auch zu zweifelhaften Mitteln. Für Faust 2 plünderten sie die gesamte antike und germanische Überlieferung, bündelten das in hochtoxischen Papieren und befeuerten damit die Bildungsblase des frühen 19. Jahrhunderts. Goethe selber ließ sich derweil mit Herzog Karl August in Siegerpose abmalen. Aber das hat damals niemanden aufgeregt und heute leider auch nicht. So wird man Klassiker.
Aber nur so lange, bis der Kollege Daxelt kommt und die Mythen zerschlägt. Zurück zur Deutschen Bank, die besonders für Gründer und Unternehmer immer die erste Adresse war. Ihr damaliger Chef Hermann Josef Abs verhandelte für die Bundesrepublik das Londoner Schuldenabkommen, ohne dass es den Aufschwung der 50er und 60er Jahre wohl nie gegeben hätte. Mit der Deutschen Bank wurde Rechtschaffenheit, Verlässlichkeit, Transparenz verbunden. Und heute? Heute schrieb im Sommer der Economist, die Deutsche Bank sei eher Zombie als Champion. Stefan Wolf, HR Börsen- und Finanzexperte, heute zu Gast im Studio. 200 von 730 Filialen der Deutschen Bank sind bereits geschlossen. Gerade im Privatkundengeschäft liegen Sparkassen und Volksbanken ganz vorn. Wer braucht noch die Deutsche Bank?
Und das hat sich die Deutsche Bank sicherlich auch gefragt, weshalb sie ja dazu übergegangen ist, ihr Privatkundengeschäft zu stärken. Sie hat ja die Noris Bank aufgekauft vor einiger Zeit, die jetzt als reine Online-Bank fungiert und dort die Privatkunden betreut. Sie besitzt noch die Postbank, die sie ja mal verkaufen will und mal nicht. Die Postbank ist ja fast so etwas wie eine Volksbank oder eine Sparkasse mit einer sehr starken Privatkundenbindung. Und genau das hat man verfolgt. Und dann gibt es eben noch die vielen Privatkunden, die direkt bei der Deutschen Bank sind. Aber da hat die Deutsche Bank ja in den vergangenen Jahrzehnten auch immer mal wieder den Eindruck erweckt, sie will die gar nicht haben. Da hat sie dann die Bank 24 gegründet, hat die Privatkunden ausgegliedert. Dann hieß das Ding mal Deutsche Bank 24, dann Bank 24. Aber immer wieder so, dass man gesagt hat, eigentlich wollen wir euch nicht haben. Dann hat man sie wieder mit offenen Armen zurückgeholt. Das hat natürlich viele Privatkunden nicht nur verunsichert, sondern letztendlich auch verärgert.
Kann man nachvollziehen. Wie ist das zum Beispiel bei der Kommunalfinanzierung? Auch da sind die Landesbanken traditionell ganz vorn. Die Deutsche Bank stößt da in der Regel in eine Lücke. Also da braucht man sie auch nicht unbedingt, oder?
Der Vielfalt wegen braucht man sie wahrscheinlich schon. Natürlich ist es so, dass die Kommunen sich über große heimische Sparkassen oder über die Landesbanken refinanzieren, die in diesem Kreditgeschäft die ganz große Nummer sind, völlig klar. Aber die Deutsche Bank hat eben auch einen kleinen Teil, den sie zum Geschäft beiträgt. Man sagt also, das ganze kommunale Geschäft ist einstelliger Prozentbereich, den da der Marktanteil der Deutschen Bank ausmacht. Aber das ist durchaus wichtig. Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Deutsche Bank kann Gegenangebote machen. Die Kommunen können auch sagen, hör mal zu, Landesbank, wenn du zu viele Zinsen verlangst, dann gehen wir halt zu den Nachbarn nebenan. Die machen das dann schon. Das heißt also, der Vielfalt wegen wäre es schon wünschenswert, dass es so bleibt. Und wenn wir bei der öffentlichen Finanzierung eine Stufe höher gehen, Bundesanleihen, Staatsanleihen, wenn Schäuble sich verschuldet, da ist die Deutsche Bank natürlich ein Riesenspieler, dass sie Anleihen aufkauft, über ihre Versicherungstöchter, über ihre Fondtöchter, ein ganz wichtiger Kunde für des Bundesfinanzministers quasi und in der Beziehung, was die Staatsfinanzierung anbelangt, eigentlich auch unverzichtbar.
Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass es eigentlich keine gute Idee wäre, die Deutsche Bank in eine klassische Insolvenz zu schicken. Der Zusammenbruch der Lehman Brothers, den haben Sie erwähnt, 2008 hat zu einem solchen Chaos weltweit geführt. Das will man auf keinen Fall nochmal wieder haben und dass eine Zerschlagung der Deutschen Bank eben ein noch viel größeres Chaos möglicherweise nach sich zöge. Also sagt auch Ulrike Herrmann, das hat sie in einem Kommentar in der Taz geschrieben, der Staat muss einspringen, meint sie, aber nicht für umsonst, sondern er muss mit Aktien vergütet werden. Das haben wir noch gar nicht durchdekliniert. Wie sehen Sie diesen Lösungsvorschlag?
Nun, wenn der Staat einspringt, dann muss er auch Mitspracherecht haben. Und das ist gar nicht so sozialistisch oder kommunistisch die Idee, wenn wir uns anschauen, was passiert ist in der Finanzkrise in den USA. Da sind ganze Banken zwangsverstaatlicht worden. Über Nacht, die Aktionäre sind rausgekickt worden. Der Staat war auf einmal Mehrheitsaktionär oder Einzelaktionär, hat dafür gesorgt, dass die Bank sich wieder restrukturiert, auf gesunde Füße stellt. Und dann wurde sie quasi wieder ins Privatleben entlassen. Die Aktien wurden wieder an den Markt gebracht. Und das wäre eigentlich die einzig denkbare Option, wenn man das durchdeklinieren will. Weil wenn der Staat Geld gibt, dann muss er auch mitsprechen können. Denn jeder Aktionär will ja auch auf der Hauptversammlung mitsprechen. Da geht es nicht nur um das Würstchen in der Mittagspause, sondern da geht es natürlich ganz klar auch um Mitspracherecht bei den Strategien. Und das darf man natürlich einem großen Retter wie dem Staat nicht vorenthalten, dieses Recht.
Das hieße dann aber auch, die Investmentabteilungen würden geschlossen werden. Die profitablen Sparten würde man sozusagen meistbietend veräußern, wie beispielsweise die Vermögensverwaltung. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Wäre ja auch für die Bundesregierung ein durchaus lukratives Geschäft, oder?
Jetzt stellen Sie geradezu die Systemfrage, weil wir haben ja in Deutschland das Universalbankenprinzip. Ja. Das heißt, die Dienstleistungen einer Bank kommen alle aus einer Hand und werden unter einem Dach gemanagt. Da in den USA zum Beispiel oder in Großbritannien haben wir das Trennbankensystem, das ist das Privatkundensystem, die Bank schön säuberlich getrennt von der Investmentbank. Das heißt, die Investmentbank kann voll ins Risiko gehen und wenn sie zu viel ins Risiko gegangen ist, dann fährt sie in die Grütze und schwamm drüber. Dann hat sich das Ganze erledigt. Kundengelder sind nicht in Gefahr. Das wäre natürlich eine Option, dass man sagt, wir überdenken das Universalbankensystem, was aber in unserem Bankensystem schwierig ist, weil das ja auf drei Säulen auch noch ruht. Wir haben ja die Genossen, also die Volksbanken als eine Säule. Wir haben die Sparkassen, die öffentlichen Banken als zweite Säule und die Privatbanken. Da gehören so kleine, feine Adressen wie die Metzlers dazu, aber eben auch die Deutsche Bank. Und wenn die Deutsche Bank tatsächlich fallen würde, dann würde diese dritte Säule brüchig werden. Und das stellt natürlich das ganze System in Frage letztendlich.
Nochmal ganz kurz zur Commerzbank zurück, die eben heute verkündet hat, dass sie heftige Streichungen bei Vollzeitstellen vornehmen wird. Droht der Deutschen Bank denn eigentlich ein ähnliches Schicksal?
Die Deutsche Bank ist genauso im Umbau, wie es die Commerzbank ist. Sie stellt ihre eigene Lage momentan weit weniger dramatisch dar, als es bei der Commerzbank der Fall ist, wo man ja das Mittelstandsgeschäft inzwischen in Frage stellt, massive Entlassungen vornimmt oder vornehmen will. Das muss ja erst noch bestätigt werden. Aber natürlich ist das der Weg, der wahrscheinlich gegangen werden wird, wenn es auch hart auf hart kommt, wenn sich diese Strafzahlungen summieren. Dann ist die erste Idee, die man immer hat, wir müssen uns gesund schrumpfen. Und das trifft als allererstes meistens immer die Mitarbeiter, klar.
Lassen Sie uns noch mal über das Wort Kulturwandel nachdenken, das ja gerade auch im Zusammenhang mit der Deutschen Bank immer wieder aufgeploppt ist. Ich glaube auch Anshu Jain ist es schon gewesen und Jürgen Fitschen, der deutlich gemacht hat, wir brauchen einen Kulturwandel. Damit war verbunden, dass man transparenter werden wollte, die Kunden mitnehmen wollte, dass man, ja, ich weiß nicht, mit den kriminellen Machenschaften vermutlich auch aufhören wollte. Das alles ist überhaupt nicht passiert. Das heißt, die Bank muss weiterhin an ihrem Kulturwandel arbeiten.
Sie muss an ihrem Kulturwandel arbeiten und dieser Kulturwandel muss auch diesen Begriff verdienen letztendlich. Es hat ja damit angefangen, dass die Devise rausgegeben worden ist, wir wollen 25% Eigenkapitalrendite erwirtschaften, frei übersetzt 25% Zinsen. Gehen Sie mal zu einer Bank, kriegen Sie nirgendwo 25% Zinsen und wer Ihnen die verspricht, der will Ihnen eigentlich das Fell über die Ohren ziehen. Das ist meistens nicht gerade legal, was dann passiert. Also war die Richtung schon fast vorgegeben, dass man so viel Geld verdienen wollte, dass es zwangsläufig in diese Richtung dann gegangen ist letztendlich. Dieser Kulturwandel muss stärker und öffentlicher vollzogen werden, als er bisher vollzogen worden ist. Es sieht im Moment nach Lippenbekenntnissen aus. Im Moment ist es so, dass die Deutsche Bank auch immer wieder, wenn ein neuer Skandal hochploppt, dass sie dann sagen, gut, das sind bedauerliche Fälle aus der Vergangenheit, heute passiert sowas nicht mehr, aber in der Zukunft kann es halt wieder bedauerliche Fälle aus der Vergangenheit geben. Da ist sich eben niemand sicher und das ist das Erste, was man machen muss. Diese 7.800 Rechtsstreitigkeiten, da haben wir die Zahl schon gesagt, die müssen eben abgearbeitet werden und dann muss der Schlussstrich gezogen werden und sagen, wir machen wieder das, was uns groß gemacht hat, nämlich das klassische Bankgeschäft mit den deutschen Exporteuren zusammen, mit den deutschen Privatkunden zusammen, mit den Häuslebauern zusammen.
Und das hieße zurück in die 80er Jahre eigentlich, oder?
Ja, vielleicht sogar noch weiter zurück. Aha. In der Tat. Letztendlich hat dieses große Investmentrad ja dazu geführt, dass die Risiken überbordend waren. In einem System, wo zum Beispiel ein Händler der französischen Großbank Société Générale über Nacht einfach mal 40 Milliarden Euro in den Sand setzen konnte, wo solche Dinge passiert sind, die außerhalb jeder Kontrolle liefen, ist natürlich sehr vieles aus dem Ruder gelaufen und da muss man sich eben letztendlich auch wieder dran gewöhnen, dass Banking bedeutet, auch kleinere Brötchen zu backen. Vielleicht ist da, mögen da als Vorbild wirklich die Sparkassen oder die großen Volks- und Raiffeisenbanken dienen, die eben auch bei den Vorstandsgehältern nicht ganz so generös sind, aber eben auch nicht so hohe Gewinnmargen aufrufen, wie das bei den anderen Banken der Fall ist.
Zum Schluss die 100-Millionen-Frage. Nun wissen wir nicht, ob es so kommt, aber es spricht vieles dafür. Wie lange wird die Bundesregierung sich eigentlich noch zurückhalten? Geben Sie mal eine Prognose ab. Wann werden wir offiziell von einem Notfallplan hören?
Wir werden offiziell von diesem Notfallplan hören, wenn er vollzogen ist. Denn das wird im Idealfall entweder über Nacht oder übers Wochenende geschehen. Oh. Und dann kann es passieren, dass vielleicht die Deutsche Bankkunden ein, zwei Tage nicht an ihre Geldautomaten kommen oder wir alle nicht an die Geldautomaten kommen. Es kommt halt darauf an, wie ernst es ist. Aber das ist wirklich jetzt nur ins Blaue hineingesprochen. Ich sehe auch die Gefahr noch nicht, dass so ein radikaler Schritt passiert. Dafür sind noch viel zu viele Hürden zu meistern, die man meistern kann. Aber es ist natürlich immer im Moment der Spaziergang auf dem Rasiermesser. Man kann auf der einen oder der anderen Seite runterfallen. Und das Finanzsystem ist nach wie vor in dieser Finanzkrise angreifbar.
Stefan Wolf, HR Börsen- und Finanzexperte, Redakteur im Hessischen Rundfunk, heute zu Gast im Studio. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns geholfen haben, mehr zu verstehen. Das war unser Tag, ein Tag über Neues von der Deutschen Bank mit düsteren Aussichten für die Zukunft. Wir wollen Ihnen zum Schluss aber noch etwas Erfreuliches und Heiteres bieten. Von außen betrachtet ist der Mann an der Heimorgel, den Sie gleich hören werden, ein echter Knaller. Man sollte ihn vielleicht nicht unbedingt zum Weltspartag einladen. Ein gut gemeinter Tipp auch für die Deutsche Bank. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sind die Glieder schon steif, ist ja zu teilungsreif. Bist du gichtig und alt, ist das Häuschen bezahlt. Ist der Einstu im Sarg, brauchst du noch jede Mark. Drum zahl ein Dach für Dach in den Bausparvertrag. In den Bau, in den Bau, in den Bausparvertrag.
Jawohl!
Lieder zum Weltspartag klingen hier durch das Foyer der Stenkelfelder Volksgenossenbank von 1936. Und natürlich ist es kein anderer als Ralf Sögel, der die Menschen vor dem Geschäftskundenschalter 2 mit seiner Heimorgel in die rechte Einzahlstimmung bringen soll. Neben mir Vorstandsdirektor Dr. Bernward Öl-Vermöhlen. Weltspartag und Ralf Sögel, Herr Dr. Öl-Vermöhlen, wie geht das zusammen?
Wichtig war uns für den heutigen Tag ein heiteres, lockeres Investitionsklima. Herr Sögel, einen Moment, ja? Herr Sögel, bitte. Nein.
Kassen und dein Chef hat dich entlassen. Deine Frau
Herr
ist
Sögel.
Ausgerissen und der Hund hat dich gebissen. Hol das Sparschwein aus dem Schrank, bring den Groschen auf die Bank.
Herr Sögel, ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht von Ihnen. Nein?
Was?
Wenn Sie nicht hören wollen, dann bleibt die Orgel gleich ganz aus.
Ja, Sie haben mich doch bestellt hier. Hallo, Freunde. Das Pfenniglied.
Nein, Herr Sögel, halt.
Wer den Pfennig nicht ehrt, hat den Schuss nicht gehört.
Herr Sögel.
Ist der Scheck nicht gedeckt, wird der Argwohn geweckt.
Schalten wir jetzt hier mal ab.
Finger weg, Kreditei.
Ja, mit dir werde ich fertig, Schunkel August. Warte, Mann.
So, der pass mal auf. Alte Schwache und die Kranken sind ein Opfer für die Banken.
Nein.
Willst du selber mal was pumpen? Nehmen Sie dich aus die Lumpen. Keine Mark für dies Gesindel. Weltspartag ist nix als Schminden.
Das muss ich mir nicht bieten lassen, Herr Sögel.
Fass mich nicht an.
Ich mache jetzt von meinem Hausrecht Gebrauch.
Das versuch mal, du Geldsack.
Lieder zum Weltspartag. So viel zunächst hier aus dem Foyer der Volksgenossenbank und damit zurück ins Funkhaus.